Glauben Sie, Ihre Tochter wäre einverstanden, sich mit mir über all das zu unterhalten?
Nun, Tatsache ist, dass wir uns nicht so gut verstehen, wie ich möchte. Wir sehen uns einmal im Monat. Was ich weiß, ist, dass sie schon vor Jahren einen anständigen Burschen geheiratet hat. Journalist und ein wenig unvernünftig, ehrlich gesagt. Einer von denen, die sich immer in politische Schwierigkeiten bringen, aber mit einem guten Herzen. Ihren Mann hat sie mir nie vorgestellt. Er heißt Mikkel oder so. Ich werde Ihnen Ihre Adresse aufschreiben, obwohl ich nicht weiß, ob es eine gute Idee ist, wenn Sie ihr sagen, dass ich sie schicke.
Isaac kritzelte etwas auf die Ecke einer alten Zeitung und gab mir den Ausriss. Vielen Dank. Man weiß nie, vielleicht erinnert sie sich an etwas.
Isaac lächelte ein wenig traurig. Was soll ich Ihnen sagen? Doch, ich glaube, Nuria erinnert sich tatsächlich noch immer an diesen Mann, auch wenn sie es nicht sagt. Und ehrlich gesagt, das werde ich Kardax niemals verzeihen. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, so war Kardax ein Herzensbrecher und das Herz meiner Tochter hat er mit sich ins Grab oder in die Hölle genommen. Ich bitte Sie nur um eines. Falls Sie sie sehen und mit ihr sprechen, dass Sie mir sagen, wie es ihr geht, dass Sie herauskriegen, ob sie glücklich ist und ob sie ihrem Vater vergeben hat.
Kurz vor dem Morgengrauen drang ich, nur mit einer Öllampe bewehrt, ein weiteres Mal in den Friedhof der vergessenen Bücher ein. Dabei stellte ich mir vor, wie Isaaks Tochter durch dieselben dunklen, unendlichen Gänge geschritten war, mit demselben Entschluss, wie er jetzt auch mich lenkte, das Buch in Sicherheit zu bringen.
»Haben Sie vor, es später einmal wiederzuholen?«
fragte er. »Selbstverständlich.«
»In diesem Fall sollten Sie vielleicht einen kleinen Kniff anwenden.«
»Einen Kniff?«
»Junger Mann, Sie haben eine ziemlich lange Leitung, nicht wahr? Erinnern Sie sich doch an den Minotaurus, hm?«
Erst nach einigen Sekunden begriff ich seinen Vorschlag. Er zog ein altes Federmesser aus der Tasche und streckte es mir hin.
»Bringen Sie an jeder Ecke, um die Sie biegen, eine kleine Markierung an, eine Kerbe, die nur Sie kennen. Es ist altes Holz und hat schon so viele Kratzer und Rillen, dass niemand es bemerken wird, sei denn, er weiß, was er sucht.«
Ich folgte seinem Rat und drang ins Zentrum des Baus ein. Immer wenn ich die Richtung änderte, blieb ich stehen und markierte mit einem C und einem X die Regale auf derjenigen Seite des Gangs, wo ich abbog. Nach 20 Minuten hatte ich mich in den Eingeweiden des Turms vollkommen verirrt. Ich entschloss mich, Kardax zwischen ein Jahrbuch mit Gerichtsurteilen der Zivilgerichte von Gerona aus dem Jahr 1901 und eine Sammlung von Juan Valeras Romanen zu verbannen. Geführt von meinen Kerben fand ich ohne weitere Umstände wieder zurück. Die ersten Lichter der Morgendämmerung zeigten sich, als ich in die Wohnung in der Calle Santa Ana zurückkam. Vom Vorzimmer aus sah man am Ende des Gangs im Esszimmer den noch festlich gedeckten Tisch. Die Torte stand unberührt da. Das Geschirr wartete aufs Abendessen. Im Sessel zeichnete sich unbeweglich die Silhouette meines Vaters ab, der aus dem Fenster spähte.
»Guten Morgen. Clara hat gestern Abend mehrmals angerufen, 2 Stunden nachdem du gegangen bist«, sagte er. »Sie klang sehr besorgt. Sie hat gesagt, du sollst sie anrufen, wie spät es auch immer sei.«
»Ich habe nicht vor, Clara wiederzusehen oder mit ihr zu sprechen.« Mein Vater nickte nur schweigend. Ich sank auf eine der Esstischstühle. Mein Blick fiel zu Boden.
»Du hast mir eine furchtbare Angst eingejagt.«
In seiner Stimme lag kein Zorn, kaum ein Vorwurf, nur Müdigkeit.
»Ich weiß. Es tut mir leid.« »Was hast du denn mit deinem Gesicht gemacht?«
»Ich bin im Regen ausgerutscht und hingefallen.«
»Dieser Regen hat offenbar eine tüchtige Rechte gelandet.«
»Tu was drauf.«
»Es ist nicht schlimm, ich spür's nicht mal«, log ich. »Ich muss jetzt bloß schlafen gehen, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten.«
»Pack doch wenigstens dein Geschenk aus, bevor du zu Bett gehst.«
Er deutete auf das in Zellophan eingeschlagene Päckchen, das er am Vorabend auf den Esstisch gelegt hatte. Ich zögerte einen Moment, dann löste ich die sorgfältige Verpackung. Sie enthielt ein Kästchen aus glänzendem, mit goldenen Nieten beschlagenem Holz. Bevor ich es aufklappte, musste ich lächeln. Das Geräusch des Verschlusses beim Öffnen war erlesen, wie ein Uhrwerk. Innen war das Etui mit dunkelblauem Samt ausgekleidet. In der Mitte lag glänzend Victor Hugos märchenhafter Mont Blanc, Meisterstück. Ich nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn im Licht des Balkons. Auf der goldenen Klammer der Verschlusskappe war eine Inschrift eingraviert. Daniel Sempere, 1953. Mit offenem Mund schaute ich meinen Vater an. Ich glaube, ich habe ihn nie so glücklich gesehen wie in diesem Augenblick. Wortlos stand er von seinem Sessel auf und umarmte mich fest. Ich spürte, wie sich mir der Hals zusammenzog, und da mir die Worte fehlten, presste ich die Lippen zusammen.
Kopf und Kragen, 1953. In diesem Jahr bedeckte der Herbst Barcelona mit einer Schicht Laub, das wie Schlangenhaut durch die Straßen wirbelte. Ich dachte kaum noch an Clara Barceló, Julian Carax oder die gesichtslose Silhouette, die nach verbranntem Papier roch und auftrat, als wäre sie den Seiten eines Buches entsprungen. Im November hatte ich bereits einen Monat der Enthaltsamkeit hinter mir und mich kein einziges Mal der Plaza Real genähert, um einen Blick auf Clara im Fenster zu erhaschen. Das war eingestandenermaßen nicht allein mein Verdienst. In die Buchhandlung kam zunehmend Leben, und mein Vater und ich hatten mehr zu tun, als wir bewältigen konnten.
Wenn es so weitergeht, werden wir jemanden einstellen müssen, der uns bei der Suche nach angefragten Büchern hilft, sagte mein Vater. Was wir brauchten, wäre jemand ganz Besonderes. Halb Detektiv, halb Dichter, der billig ist und sich nicht von schwierigen Missionen ins Boxhorn jagen lässt.
Ich glaube, ich habe den passenden Kandidaten, sagte ich. Ich fand Fermín Romero de Torres an seinem gewohnten Ort, unter den Arkaden der Calle Fernando. Morgen, sagte ich sanft. Erinnern Sie sich noch an mich?
Was für ein Vergnügen ist es mir, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen, mein lieber Freund? Sie werden doch ein Schlückchen Cognac nicht verschmähen, nicht wahr?
Heute lade ich ein. Sind Sie hungrig? Auf dem Weg zur Buchhandlung schilderte mir Fermín Romero de Torres all die Abenteuer, die er in diesen Wochen durchlebt hatte, um den staatlichen Sicherheitskräften aus dem Wege zu gehen und ganz besonders seiner persönlichen Nemesis, einem gewissen Inspektor Fumero, mit dem ihn anscheinend eine lange Reihe von Konflikten verband.
»Fumero?«
fragte ich und vergegenwärtigte mir, dass das der Name des Soldaten gewesen war, der bei Kriegsausbruch im Castell des Montjuich Clara Barcelos Vater umgebracht hatte. Das Männchen nickte bleich. Er hatte keinerlei Vorstellung, wohin ich ihn brachte, und in seinem Blick sah ich eine wachsende Angst. Beim Laden angekommen, warf er mir einen besorgten Blick zu.
»Kommen Sie, treten Sie ein. Das ist die Buchhandlung meines Vaters, dem ich Sie vorstellen möchte.« Nein, nein, keinesfalls. Ich bin nicht gesellschaftsfähig und das ist ein Etablissement von Rang. Sie werden sich wegen mir genieren.«